Free FM. Tod in Ulm.
Wir laden Sie ein zur Lesereihe des Kriminalromans von Adi Hübel.
Die Autorin liest selbst.
Wir senden dienstags und freitags um 10.30 Uhr im Vormittagsprogramm jeweils eine Episode. Sie hören heute die 15. Folge von Tod in Ulm, dem Kriminalroman von Adi Hübel. Was bisher geschah. Kiki Wunder, eine junge Kriminalassistentin aus Berlin, ermittelt mit ihrem Kollegen Fritz Federle in einem Mordfall im Ulmer Stadtteil Söflingen. In einem Container wurde die Kleidung des Toten entdeckt. Fritz Federle stürzte vom Rad und gab der entsetzten Kiki Wunder einen Kuss.
Als Kiki die Eingangstüre hinter sich zugezogen und Rucksack und Schlüssel von sich geschmissen hatte, öffnete sie erst einmal die Türe zur Terrasse. Dann warf sie sich mit Schwung in einen ihrer bequemen Sessel und schaute hinaus ins Grüne. Sie musste nachdenken. Dieses Mal nicht über den Mord, sondern über die Sache mit dem Kollegen, mit diesem Fritz, wie sie ihn jetzt wohl nannte. Sie rechnete nach. 70 Tage war sie jetzt gerade mal in Ulm und arbeitete an ihrer neuen Dienststelle. Alles hatte sich gut angelassen. Die Kollegen waren nett zu ihr und sie fühlte sich eigentlich ziemlich wohl. Das Heimweh war schon schwächer geworden. Berlin und die Bekannten und die Freundinnen dort waren nicht mehr die alles beherrschenden Gedanken. Sicher, sie telefonierte noch oft mit ihnen, aber sie hatte erkannt, dass es sich auch hier in Ulm gut leben ließ und in Söflingen allemal. Dazu war dieser Glücksfall gekommen, dieser Mord. Eigentlich durfte man in diesem Zusammenhang nicht von Glück reden. Jemand hatte einem Menschen das Leben genommen und das war schrecklich genug. Trotzdem bedeutete dieser Fall, dass sie abgelenkt wurde von ihren Gedanken an Berlin, an ihre ehemalige Wohnung, an ihre Familie, aber auch, dass sie die hiesigen Kollegen von einer ganz neuen Seite kennenlernte. Und jetzt das. Dieser Federle, der kam ihr doch etwas zu früh dazwischen. Wo dazwischen, überlegte sie. Wo eigentlich? Zwischen was? Na, zwischen das Gewöhnen an die neuen Menschen, zwischen das Eingewöhnen im Präsidium und in der Stadt und hier in meiner neuen Umgebung, gab sie sich selbst die Antwort. Sollte sie wirklich ein Terrain, das sie noch nicht einmal sicher für sich erobert hatte, schon wieder teilen? Sollte ihre Wohnung schon wieder mit Männersocken und vergessenen T-Shirts verziert werden? Lust auf diesen Mann hätte sie schon. Sie schloss die Augen und spürte noch einmal diesen überraschenden Kuss auf ihrem Mund. Unangenehm war es nicht gewesen. Dieses Gefühl, ganz im Gegenteil. Fast hätte sie den Druck zurückgegeben, war aber zu überrascht gewesen, um zu reagieren. Schön, dass sie jetzt diesem ungemein angenehmen Gefühl noch einmal nachspüren konnte. Sie genoss es und ihr wurde heiß bei dem Gedanken, dass es ja wieder so sein könnte, wenn sie nur wollte. Kiki verhielt sich meist offen und ziemlich direkt, sowohl was ihre Beziehungen als auch was sie selbst anging. Sie mochte sich nichts vormachen und hatte gelernt, zu ihren Gefühlen, zu ihrem Aussehen und ihren Verhaltensweisen zu stehen. Was ihr Aussehen betraf, darüber machte sie sich keine falschen Gedanken. Sie wusste, dass sie mit ihren roten, lockigen Haaren, den feinen Sommersprossen, den grünen Augen genau so aussah, wie man sich eine Rothaarige so vorstellte. Sie bestätigte ein Klischee, das sich offensichtlich unwiderruflich in den Köpfen der Menschen verfestigt hatte. Dazu war sie schlank, sportlich und jung. Das vor allem war es. Sie war jung und junge Menschen, so hatte auch ihre fast 70-jährige Oma immer wieder festgestellt, waren immer etwas Schönes. Und dass sie schön sei, hatten ihr verschiedene Männer des Öfteren versichert. Während ihrer depressiven Phase, die ihr Wolf, ihr Verflossener, beschert hatte, während sie Ängste und Trauer geplagt hatten, hatte diese Schönheit allerdings ziemlich gelitten. So war es eben. Schön sein hieß auch lebendig sein, selbstsicher sein, sich gut fühlen in seiner Haut. Wenn das alles einmal fehlte, war es mit der Schönheit nicht mehr weit her. Was war es also, was diesen Federle, sie hatte Mühe, ihn in Gedanken Fritz zu nennen, zu ihr hinzog? Ihr Aussehen, ihr Können, ihre Sportlichkeit oder was? Er kannte sie ja kaum und vor allem zog denn sie etwas zu ihm hin? Aber hallo, lächelte sie vor sich hin, und wie mich etwas zu ihm hinzieht. Um sich zu prüfen, zählte sie alles auf, was sie am Anfang ihrer Bekanntschaft von Federle gehalten hatte. Er ist ein Schnösel, er ist arrogant, er ist für unseren Job überelegant, geradezu affig gekleidet, er nimmt Frauen nicht ernst, er ist überhöflich, er ist ein heftiger Motorradfreak und er heißt Fritz mit IE und Z. Blöde Sprüche, die sie eigentlich bei ihm vermutet hatte, hatte er noch keine von sich gegeben. Im Gegenteil, die Gespräche mit ihm waren immer ziemlich angenehm und sachorientiert verlaufen. Das musste sie sich eingestehen. Und auch er schien mit der Art, wie sie in der Ermittlung agierte, einverstanden zu sein. Sollten jetzt alle Einwände, die sie gepflegt hatte, nicht mehr gelten, nur weil er sie geküsst hatte? Jetzt habe ich ganz vergessen, noch einmal nach dem IE zu fragen, fiel ihr ein. Und dann hatte sie plötzlich das dringende Bedürfnis, mit jemandem über Federle zu reden. Ihre Mutter wollte sie nicht behelligen, noch nicht. Sollte etwas aus der Sache werden, erfuhr sie es früh genug. Sie würde ihr sowieso zusprechen, zuzugreifen. Nach dieser üblen Erfahrung mit Wolf wäre Siria sicher glücklich, wenn ihre Tochter wieder jemanden vertrauen könnte. Ihre gute Freundin Isabel in Berlin, die war immer für ein intensives und auch für ein intimes Gespräch zu haben. Schon, aber die kannte ja Federle nicht und konnte ihn schlecht beurteilen. Die einzige, die Federle schon länger kannte, war ihre Kollegin Suse. Tatsächlich, sie war zu Hause und hatte Zeit. Ihr Lover, wie sie ihn nannte, war gerade gegangen. Sie hatten sich anscheinend in die Haare gekriegt. Aber das ist bei uns nicht so schlimm. Morgen vertragen wir uns wieder und machen das, was ich will. Diese Suse war einfach eine so selbstbewusste Frau, die erreichte alles, was sie wollte. Sie freute sich offensichtlich, einmal außerhalb des Dienstes mit Kiki zu reden. »Hast du einen bestimmten Grund, weshalb du anrufst?«, wollte sie wissen. Als Kiki den Grund nannte, lachte Suse auf. »Das habe ich fast vermutet. Der geht dir doch im Kopf herum. Ich habe gesehen, wie ihr zwei euch anschaut. Ganz schön durchsichtig, das Ganze.« »Ich habe ihn doch nicht angeschaut«, wehrte Kiki ab. »Er versucht doch, an mich ranzukommen.« Als Suse das nicht gelten ließ, erzählte ihr Kiki von dem Radunfall und dem Kuss und dem Bruderschaft-Trinken. Leider habe sie vergessen, ihn nach dem IE und dem Z zu fragen, schloss sie ihren Bericht. »Schön für euch«, freute sich Suse. »Da hast du ja endlich deinen Mann. Ich habe dir schon einige Male gesagt, Grünzeug alleine macht auch nicht glücklich.« »Ja schon, aber ich kenne ihn ja gar nicht und bin mir sehr unsicher, ob ich nach so kurzer Zeit schon wieder einen Mann in mein Leben lassen soll.« »Ach komm, du wirst ihn schon noch kennenlernen. Allerdings muss ich dich warnen. Unter den männlichen Kollegen gilt er als großer Frauenheld.« »Ob das stimmt, kann ich gar nicht sagen. Mich hat er jedenfalls noch nie angebaggert.« Hörte Kiki da eine kleine Enttäuschung heraus? Nein, das war das Letzte, was sie brauchen konnte, einen Casanova. Suse hatte aber nur vom Hörensagen gesprochen. Vielleicht war das alles nur ein Gerücht Und wahrscheinlich war er ja auch auf der Suche nach etwas Festem, genau wie Sie. Und das ging nicht, ohne hier und da etwas auszuprobieren. Suse wusste, wo Federle wohnte. Schick, urteilte sie. Und auch sie hatte sich schon gefragt, woher er das Geld hatte. Zweimal war sie schon auf einer Party bei ihm gewesen. Es sei ein sehr altes Haus in einem sanierten Stadtteil, in dem er eine Wohnung gekauft habe. Sie sei wunderschön renoviert und toll eingerichtet. Alles vom Feinsten und mit viel Geschmack. Den hat er ja, wie man jetzt wieder an dir sieht. Herr Federle ist eben anspruchsvoll. Danke für die Blumen, kommentierte Kiki das Kompliment der Kollegin. Suse konnte noch berichten, dass Federle vor 5 Jahren nach Ulm gekommen war. Seine Eltern seien aus dem Oberland, aus Wangen im Allgäu, nach Duisburg gezogen. Deshalb spreche er wohl auch einiges Schwäbisch. Genau genommen sei er doch ziemlich verschlossen, was sein Privatleben angehe. Er sei auch mit den wenigsten Kollegen per Du. Er strebe im Dienst aber heftig nach oben. Das habe sie schon über die Kollegen mitbekommen. Also halte dich ran, wenn du Frau Kriminalrat werden willst. Diese Suse, Kiki konnte nur den Kopf schütteln. Ich weiß noch nicht mal, ob ich mit ihm ausgehen werde. Das muss ich mir noch gut überlegen. Und Frau Kriminalrat kann ich auch ohne ihn werden. Kiki hatte das wiederholte, leise Pochen an der Wohnungstüre schon länger gehört, aber nicht darauf reagiert. Jetzt wurde es lauter und die Türklingel wurde betätigt. Ich muss aufhören. Ich glaube, meine Informantin ist an der Türe und scheint noch Neuigkeiten für mich zu haben. Deine Frau Zimmermann? Das scheint ja die Miss Marple von Zöflingen zu sein. Die lerne ich hoffentlich auch noch mal kennen. Grüß sie von mir. Kiki eilte zur Türe und riss sie auf. Wie erwartet, es war Frau Zimmermann. Wer wäre sonst ohne Schlüssel bis zu ihrer Wohnung gelangt? Es ist spät, ich weiß, aber kann ich trotzdem hereinkommen? Frau Zimmermann beantwortete diese rhetorische Frage durch ihre eiligen Schritte in Kikis Wohnzimmer. Ich habe Neuigkeiten für Sie und nicht zu knapp. Und ich kann mich heute mit einem guten italienischen Tropfen bei Ihnen revanchieren. Kiki lief schon in die Küche nach einem Korkenzieher und fischte dann, nachdem sie Frau Zimmermann in einen Sessel gebeten hatte, die Flasche aus ihrem Rucksack. Sie schenkte ein und sie stießen an. Auf das Leben im Allgemeinen und auf das Glück im Besonderen, wie ihr Gegenüber bemerkte, und auf die schnelle Lösung ihres Mordfalls. Ihre Besucherin war noch ziemlich munter für die Tageszeit, immerhin ging es auf 10 Uhr zu, und da hätte man eine alte Frau wie sie doch eher im Bett vermutet. Aber bei Frau Zimmermann war alles anders. Heute hatte sie offensichtlich keine Oper gehört bzw. gesehen, denn sie war ganz normal gekleidet. Elegant, wie Kiki bei sich feststellte. Immer sah diese Frau aus, als ob sie gerade zu einer wichtigen Sitzung oder zu einer Vernissage oder zu einem anderen kulturellen Ereignis aufbrechen wollte. Ihre Haare hatte sie heute wieder seitlich mit Kämmen nach oben gesteckt und nur einige feine Härchen umspielten das Gesicht. Diese Härchen waren sicher auch beabsichtigt. Diese Frau überließ nichts dem Zufall, wenn es um ihr Aussehen ging. »Und was gibt es Neues?«, fragte sie jetzt gespannt. Kiki konnte ihr, ohne etwas auszuplaudern, von dem Fund der Kleidungsstücke berichten, war die Anregung, in den Mülltonnen zu suchen, ja von Frau Zimmermann selbst gekommen. Auch dass die persönlichen Gegenstände nicht dabei gewesen waren und leider bis heute nicht aufgetaucht seien, teilte sie ihr mit. Das würde sie morgen früh sowieso in der Presse lesen. Dann kamen sie auf den bedauerlichen Selbstmordversuch Agnes Baders zu sprechen. Frau Zimmermann war erschüttert. Sie hatte die Freundin am Nachmittag in der Klinik besucht. Es ging ihr schon viel besser. Sie konnte am nächsten Tag wieder nach Hause gehen. Kiki fragte nach, ob sie mit ihr über die Motive gesprochen hatte und erfuhr, dass es vor allem die unverschämten und verlogenen Presseberichte gewesen seien, die Agnes Bader in eine tiefe Krise gestürzt hätten. Alles sei ihr so ausweglos vorgekommen. Die Tochter sei weg gewesen. Sie habe sogar angedeutet, dass sie, die Mutter, mitschuldig am Tod des Vaters sein könnte. Die Finanzen seien zerrüttet und ihr Vater habe nur noch getobt. Dazu hätte sie sich, trotz der beantragten Scheidung, auch noch um die Bestattung ihres Mannes kümmern sollen. Was hätte sie für einen Anlass haben sollen, Trauerkarten zu verschicken, um dann wieder einmal zum Gelächter der Leute zu werden? Und diese Reporter mit ihren Kameras, sie hätten sie keine Minute in Ruhe gelassen. Sie habe noch versucht, einige ihrer Freundinnen zu erreichen, sei aber nicht durchgekommen. Da habe sie durchgedreht und wollte der ganzen Sache ein Ende machen. Leider war ich auch nicht zu Hause. Am Dienstag gönne ich mir regelmäßig eine Massage. Aber hier draußen, am Westplatz vorne, in der Physiopraxis West, da wäre ich schnell bei der Agnes gewesen, wenn ich nur gewusst hätte, wie schlecht es ihr geht. Kiki konnte das mit dem tobenden Vater nur unterstreichen. Sie berichtete, wie sie den Apotheker am Vormittag erlebt hatten. Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen, wenn es denn welche waren, behielt sie für sich. Das Verhalten des Mannes jedoch stellte sie ausführlich dar. Frau Zimmermann kannte den Apotheker seit Jahren und gab ihm voller Zorn eine Mitschuld am Scheitern von Baders Ehe. »Wenn die zwei, also die Baders, nicht in Ulm gewohnt hätten, würde der Mann wahrscheinlich noch leben und die beiden wären noch verheiratet«, mutmaßte sie, gegen so einen Schwiegervater anzukommen, der keinen neben sich duldet und einen gar nicht hochkommen lässt, das zermürbt auf die Dauer jeden. Glauben Sie denn, dass dieser Herr Riedle so weit gehen könnte und seinen Schwiegersohn ermorden würde? Oder würde er ihn etwa ermorden lassen?« Das war eine knifflige Frage. Man könne ja in keinen Menschen hineinsehen, meinte Frau Zimmermann. Die schlechte Finanzlage des Toten hätte sich ja auch auf den Apotheker ausgewirkt. Wie weit genau, könne sie nicht sagen. Das wisse sie nicht. Der baue doch gerade schon das zweite Hochhaus in der Fußgängerzone. Woher dieser Mensch das Geld habe, könne sie sich auch nicht denken. Aber die Arzneien seien ja immer teurer geworden, da müsse schon einiges hängen bleiben. Sie wollte sich die Frage nach dem Apotheker als Täter noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Kiki musste einräumen, dass es noch keinen wirklich Verdächtigen gab. Den inzwischen ausgewerteten Fußspuren nach zu urteilen, handelte es sich offensichtlich um zwei Täter. Beide leider noch nicht in Sicht. »Zwei Täter«, rief Frau Zimmermann, »das haben Sie mir noch gar nicht gesagt, dass wir nach zwei Tätern suchen.« »Das wissen wir auch noch nicht lange, und alle Erkenntnisse sollten auch nicht immer an die Öffentlichkeit, Frau Zimmermann, das können Sie sich ja denken.« »Ja, es sind ziemlich sicher zwei Personen, der Schuhgröße nach sind sie männlich.« Frau Zimmermann bestand dann noch darauf, dass Kiki ihren Laptop holte und sie gemeinsam eine Liste von Verdächtigen anfertigten. »Das ist doch eine feine Sache, so ein Gerät«, meinte sie begeistert, als sie Kikis Notebook sah. »Ich weiß gar nicht, was ich früher ohne das gemacht hätte.« »Sie können mit dem Computer umgehen?« Kiki war geplättet. Alles hätte sie erwartet, nur das nicht. Ich habe letzten Herbst beim ZAWIF, das ist so eine Fortbildungsveranstaltung für uns Alte an der Uni oben, einen Computerkurs gemacht. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Ihre Augen blitzten nur so vor Unternehmungslust. Gott sei Dank gibt es außer mir auch noch andere alte Weiber und natürlich auch alte Männer, blinzelte sie Kiki verschmitzt zu, die das können, und so mählen wir hin und her, was das Zeug hält. Ich muss schon aufpassen, dass ich nicht zu viel Zeit an diesem viereckigen Kasten verbringe. Wenn Sie mal ein Problem haben, kommen Sie ruhig zu mir, ich löse es. Oder ich kann es zumindest versuchen, schwächte sie ihr großartiges Angebot etwas ab. Frau Zimmermann, Frau Zimmermann, bei Ihnen ist man vor keiner Überraschung sicher. Die Liste, erinnerte Frau Zimmermann sie und gähnte. Lassen Sie uns noch die Namen der Verdächtigen zusammentragen, bevor ich dringend ins Bett muss. Kiki wollte ihr die Freude nicht verderben, also fing sie mit der Ehefrau an, trotz des Protestes von Seiten der Freundin. Und dann wurde die Liste immer länger. Wer jetzt schon ausscheidet, wird durchgestrichen, schlug Kiki vor. Und die ersten Zeugen und Zeuginnen waren schon aus dem Spiel. Kiki war erstaunt, wie viele Menschen in diesem Fall als Täter in Frage kamen. Sie würde die Liste im Präsidium andern Tags noch für sich vervollständigen. Sie stand gähnend auf und warf ihren Stick gleich in den Rucksack. Frau Zimmermann verstand den Wink, verabschiedete sich auf Schwäbisch mit einem zufriedenen »Heut händ mer einiges g'schafft, gell?« und zog die Wohnungstüre hinter sich zu.
Tod in Ulm, der Kriminalroman von Adi Hübel, gesprochen von der Autorin selbst. Episoden laufen jeden Dienstag und Freitag um 10.30 Uhr bei Radio Free FM und im Netz zum Nachhören auf freefm.de. Produktion und Schnitt Dominik Köstler. Free.